Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Christian, herzlich willkommen. Nicht herzlich willkommen bei mir zu Hause, sondern bei dir zu Hause. Ich darf bei dir in Junkershausen auf deinem Biohof sein. Du hast mir gerade eine Führung über deinen echt wunderbaren Hof gegeben. Jetzt schauen wir mit Blick auf, ja, ist es hier Rhön, ist es Grabfeld,
ist es hier, ne? Es liegt so zwischendrin. Also Junkershausen würde ich bezeichnen als den Bindestrich des Landkreises Rhön-Grabfeld. Unser Landkreis sind ja zwei Teile. Der eine Teil die Rhön, das andere das Grabfeld. Und dazwischen drin gibt es Junkershausen als den Bindestrich. Also es ist leichter, wenn wir irgendwo sind, in Würzburg oder weiter weg ist noch, und man erklären muss, wo man herkommt, dann, wenn man dann Grabfeld sagt, dann ist es schwierig für viele zu verstehen, wo das liegen soll. Kaum einer kennt das. Aber die Rhön ist doch bei vielen bekannt.
Ja, ja. Witzig. Ja, Christian, wie gesagt, danke, dass ich bei dir sein darf. Sag mal kurz, wer du bist. Namen habe ich schon gesagt. Christian May ist der Name.
Christian May ist mein Name. Ich bin 37. Ich habe ökologische Landwirtschaft studiert. Ich war ja nach dem Abitur in Königshofen eigentlich recht planlos, wie das weitergehen soll. Ich hatte verschiedene Ideen, was ich studieren könnte, und das waren alle möglichen Sachen, aber nicht so wirklich richtig konkret. Und dann hat mich ein Professor, der hier in Junkershausen auf dem Hof meines Vaters hier war, der war hier mal zu Besuch und hat sich alles angeguckt, und dem musste ich das alles zeigen, weil mein Vater keine Zeit hatte. Und dann hat der mich gefragt, sag mal, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich noch nicht, ich möchte vielleicht irgendwas machen mit Psychologie, soziale Arbeit, Ethologie, irgendwas in diesem Bereich. Und dann hat er mir erzählt, ja, aber Landwirtschaft wäre doch auch interessant. Es gibt in Göttingen kann man tropische und subtropische Landwirtschaft studieren. Wow, das ist ja abgefahren. Klasse. Ja, und nebendran in einem kleinen Ort, Witzenhausen, gehört zur Uni Kassel dazu. Dort kann man Ökolandbau studieren. Nur dort.
Also hast du in Kassel studiert?
Ja. In Göttingen. Ja, in Kassel. Ich war an der Uni Kassel eingeschrieben. Und Witzenhausen ist quasi wie eine Außenstelle von der Uni Kassel mit, ja, paar wenigen 100 oder vielleicht 1000, 1500 Studenten, nicht viel auf jeden Fall. Und Witzenhausen ist so das Mekka des Ökolandbaus für junge Menschen, die studieren wollen. Und da kommen auch ganz wenige nur von einem Bauernhof, sondern viele sind ja aus völlig anderen Bereichen oft, die sich für Landwirtschaft interessieren. Und da habe ich studiert. Da habe ich dann meinen Bachelor gemacht. Dann bin ich nach Wien gegangen, habe dort den Master gemacht.
Wien hast du einen Master gemacht?
Ja.
Ist denn der Wechsel von Kassel nach Wien? Also Kassel, Hessen nach Österreich?
Ganz allein aufgrund der Tatsache, dass ein Professor, der bei uns in Witzenhausen war, vorher in Wien war und es tatsächlich einen Master für Ökolandbau nur an mittlerweile, also damals gab es nur Wien als Alternative. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch Weinstephan, Hohenheim und Eberswalde oder so. Aber wirklich damals war nur Wien, kam nur Wien in Frage, und da bin ich nach Wien gezogen und habe dort dann meinen Master gemacht und meine Frau kennengelernt.
Die war auch in Wien und hat da studiert?
Ja.
Was hat sie gemacht?
Sie hat Film, Theater und Medienwissenschaften studiert.
Deine Fakultät mit ihrer Fakultät, also ich habe mir das mal von meinen Eltern erklären lassen von der Uni damals, das war immer so ein bisschen, die Fakultäten waren ja ein bisschen getrennt. Wie habt ihr euch dann kennengelernt?
Also, wir haben uns über eine Anzeige kennengelernt.
Über eine Anzeige?
Ja.
In Wien?
In Wien haben wir uns über eine Anzeige wie heißt es, flohmarkt.at, da kann man Sachen reinstellen, die man zu verschenken hat. Und ich war in einer WG, da hatte ich jetzt schon ein Semester gewohnt, also ein halbes Jahr. Und dort ist jemand ausgezogen, jemand Neues ist eingezogen. Und der ausgezogen ist, hat seine Matratze nicht mitgenommen. Und die neu kam, hat ihre mitgebracht. Also war eine Matratze zu viel. Also musste ich irgendwie gucken, diese Matratze irgendwie unter die Leute zu bringen. Und dann hatten wir es erst im Keller stehen gehabt, dann haben sich die Hausbewohner aufgeregt, dann kamen sie wieder nach oben, dann irgendwie die Idee, nein, gegenüber ist eine Baustelle, da kommt es irgendwo in den Container rein und dann irgendwann, jetzt reicht's, jetzt stelle ich das Ding bei Flohmarkt.at rein zum Verschenken und gucken, vielleicht meldet sich ja jemand. Ja, und dann 2-3 Tage, bevor das Inserat ausgelaufen ist, meldete sich dann eine Stimme, eine Frauenstimme, eine junge. Und sie klang am Telefon schon, da hat man ja so ein Bild im Kopf, ja, und kein wirklicher Dialekt rauszuhören. Und dann hatte ich schon irgendwie vielleicht die Gegend, keine Ahnung, Göttingen, Niedersachsen, irgendwo in der Ecke oder vielleicht noch Rheinland oder so, aber ganz, ganz dunkel. Und weil sie ist in Köln geboren, ursprünglich, sie ist in Köln, ja, und ja, aber aufgewachsen eigentlich in Gießen. Okay. Also sie ist in Gießen aufgewachsen, hat sich dann entschieden, Theater, Film und Medienwissenschaften zu studieren in Wien. Und sie kam dahin und hatte nichts außer ihre Koffer und wollte sich alles vor Ort organisieren. Brauchte eine Matratze. Und dann, ja, dann habe ich gesagt, ja, ob sie mal vorbeikommen möchte, um sich die Matratze anzugucken. Und dann, ja, kam sie auch vorbei und
dann... Ich stelle dir das mal in einem anderen Kontext vor. Magst du mal vorbeikommen, dir eine Matratze anzuschauen?
Und dann stand sie da mit einer Freundin. Dann habe ich gefragt, ja, also erstmal war ich natürlich erstaunt aufgrund ihres Äußeren, ja. Da habe ich jetzt eher mit jemand wirklich Deutschem gerechnet, jetzt nicht mit solchen südkoreanischen Gesichtszügen. Und ja, habe dann gefragt, ob sie nicht mal Probe liegen will. Die Matratze liegt ja hier. Also hat sie sich so völlig, völlig verkrampft da drauf gelegt. Ne? Und ja, okay, ist gut. Ja. Ja, und dann kam sie 3 Tage später zum Abholen der Matratze. Und da hätten wir uns fast verpasst, denn meine Eltern waren zu Besuch in Wien. Sonntag um 10 Uhr waren wir verabredet. Mein Vater war irgendwo in der Kirche in der Stadt. Und ich war mit meiner Mutter, meinem Bruder alleine in der WG. Und dann wollten wir Brötchen holen gehen, mein Bruder und ich. Und sie kam ewig nicht. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, die kommt die nächsten Minuten, die hat sich verspätet. Wir laufen schon mal los. Wenn wir sie verpassen sollten, du musst nichts machen. Wenn es klingelt, einfach nur auf den Knopf drücken. Du musst nicht nach unten gehen, um zu gucken, wer da ist. Ja, und dann war es aber dann doch so gewesen, wir kamen dann vom Bäcker zurück. Da haben wir gerade so gesehen, wie sie hinten den Kofferraum zugeschmissen haben. Matratze war schon drin. Meine Mutter stand natürlich unten in der Haustüre, wollte natürlich sehen, wer da ist. Ja, und dann hatte ich nur noch Gelegenheit zu sagen, ob alles gut geklappt hat und vielleicht man sich ja mal wieder sieht. Und dann, ja, kam dann einige Tage später nochmal ein kleines Dankeschön per SMS und dass die Matratze toll ist und alles. Und dann habe ich natürlich zurückgeschrieben, dass es mich total freut und ich hoffe, dass es die Matratze auch weiterhin zu ihrer vollsten Zufriedenheit tut. Und ja, und so haben wir uns kennengelernt.
Das ist alles mit einer Matratze angefangen, eine Anzeige.
Ja, genau. Es hat mit einem Inserat für eine Matratze angefangen, ja.
Um das Ganze mal zeitlich einzuordnen, weil ich glaube...
2008 war das.
2008 war das, okay.
2008.
Und dann habt ihr beide in Wien fertig studiert?
Ja, bis 2010. Rebecca noch ein Jahr länger. Und ich war dann 2010 fertig und bin dann nach Frankfurt gegangen. Ich hatte eine Anfrage aus Frankfurt von einem Büro, einem kleinen Büro für ökologische Unternehmensberatung und Kommunikation und Publizistik, also es gehört auch ein Verlag dazu. Und ja, mein jetzt bis vor 2 Jahren Chef ist so ein Urgestein der deutschen Umweltbewegung. Der hat den Bund Naturschutz gegründet und die Deutsche Umwelthilfe, die jetzt ganz stark ja für diese Dieselfahrverbote sind und gegen die Bundesländer vorgeht, damit sich da was ändert. Und ja, er kommt eigentlich aus dem klassischen Marketing, hat Marketing gelernt, wenn du die Serie Mad Men kennst, vielleicht auf Netflix. Ja. Er war zu der Zeit, weil Vorlage für diesen Film ist ja BBDO oder BBDNO, eine der weltgrößten Werbeagenturen. Und er war zu der Zeit, wo Mad Men spielt, in New York und war der erste deutsche Trainee, der ausgebildet werden sollte für Deutschland, um Marketing, das kannte man ja als Begriff noch gar nicht. Das hieß irgendwas mit... Werbekunst oder sowas, ja, aber oder Werbung oder Reklame, aber das Marketing, das kam aus den USA und da war er einer der ersten Söldner, könnte man fast schon sagen, der dann den weißen Riesen erfunden hat und Brit Klebestift und Licher Pilsner, der Spruch aus dem Herzen der Natur, ist von ihm, ja, ja, und ja, und er hat dann quasi irgendwann festgestellt, dass er mit seiner Arbeit, die er macht, nämlich Marketing und Kommunikation, Konsum anheizt, den Verbrauch von Produkten, für die Rohstoffe verwendet werden, die endlich sind auf diesem Planeten. Und hat dann, ja, hat sich ganz stark im Naturschutz, im Umweltschutz engagiert, Bücher herausgegeben, die bis heute Bestseller sind, rettet die Vögel, rettet den Wald, die Wildtiere, teilweise mit internationalen Auflagen, und so wurde er bekannt. Und er ist so ein Querdenker und ein absoluter Visionär, und dort war ich 6 Jahre lang in einer harten Schule.
Es wird alles ein bisschen, die Puzzleteile ergeben so mittlerweile ein Bild. Also ich habe dich, letzte Woche haben wir uns kennengelernt bei den Heimatunternehmern im Stammtisch, und jetzt durfte ich, hast mir vorhin eine kleine Führung über deinen Hof gegeben, hast mir auch ganz viel erzählt, und da steckt ja echt richtig, also wie so ein Visionärstum dahinter. Also du hast ja eine richtige Idee, einen richtigen Plan. Es gibt alles so langsam ein Bild, die ganzen Puzzleteile. Spannend.
Ja, also klar, das ist ein Stück eine Persönlichkeitssache. Ja, Menschen sind kreativ, weniger kreativ. Manche suchen Abenteuer oder Ideen oder neue Formen, jetzt wie wir für Landwirtschaft. Und haben aber auch, wie das bringt Rebecca mit, vor allem das Ästhetische auch, ja, dass die Sachen auch schön sind. Ja. Und gerade in der Landwirtschaft ist es leider so, dass eher die Maßgabe ist, quadratisch praktisch gut. Aber nicht nur in der Landwirtschaft. Wenn man sich in Städten so alte Industriehallen anguckt aus der Jahrhundertzeit, was da noch für Formen und ja, Säulen, Verzierungen und aller möglicher Art, die, ja, die das Gebäude aufwerten. Und das findet man heute auch bei den hiesigen Industriehallen ja kaum noch. Ja. Und das war uns auch wichtig bei der ganzen Anlage und Planung dieses Hofes. Dass wir ein Ziegeldach nehmen und keine Wellfaser-Zementplatten oder so.
Lass auf euren Hof nochmal später kommen, das ist mal zeitlich ein bisschen einzuordnen. Ihr wart dann in Frankfurt, Rebecca hat noch fertig studiert in Wien, ist dann auch dazugekommen und hat dann auch in ihrem Fachgebiet gearbeitet.
Sie hat bei der Frankfurter Bürgerstiftung gearbeitet, im Holzhausen-Schlösschen in der Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Ja, eine Stiftung, die vor allem musikalische Veranstaltungen, Kinderveranstaltungen gemacht hat. Und da war sie für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zuständig.
Und du warst aber jetzt 6 Jahre bei der landwirtschaftlichen Unternehmensberatung quasi tätig.
Ja.
Und das war ja auch irgendwie so der, also du warst ja auch als Nachfolger eingeplant, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, also es war so, dass sich dann nach einigen Jahren, nach 3, 4 Jahren dann schon für meinen Chef und für mich auch irgendwie klar war, wir machen das, ich übernehme die Firma und führe die weiter. Und ja, das ging dann so lange, bis eben der Anruf am 10. November 2015 kam, ja, durch meinen Vater.
Erzähl mal kurz was am 10. November 2015. Ich glaube, es war auch ziemlich früh morgens, wo du den Anruf bekommen hast.
Ja, also es war. Es war früh um 5. Und wenn früh um 5 das Festnetztelefon klingelt, dann kannst du davon ausgehen, dass es nett ist, dass die Eltern anrufen, weil sie im Lotto gewonnen haben.
Ja, oder mal fragen wollen, wie es gerade so ist, ne, was du einen Tag geplant hast.
Genau. Und es war mein Vater am Telefon. Und das war für mich schon das erste Signal. Mein Vater wird mich nie früh um 5 Uhr anrufen. Das macht vielleicht die Mama, weil ein Schwein ausgebrochen ist oder sonst irgendetwas passiert wäre. Aber nicht mein Vater. Und dann sagte der im ersten Satz, er hat 3 Sachen gesagt. Der erste Satz war: Christian, es ist was ganz Schlimmes passiert. Dann dachte ich mir, oh Gott, wenn der das sagt. Und dann der zweite Satz: Aber mach dir keine Sorgen, es ist niemandem von uns was passiert. Es ist keinem was passiert. Dann dachte ich mir, um Himmels Willen, was kann denn das sein? Und dann der dritte Satz: Unser Hof ist abgebrannt. Und in dem Moment bin ich mit dem Telefon in der Hand nur noch hin und her gelaufen. Ich bin nur noch hin und her gelaufen. Mich hat es so geschüttelt die ganze Zeit. Das kriegt man nicht in sich rein. Ja. Das kriegt man auch Tage und Wochen teilweise nicht in sich rein.
Gerade ist es auch jetzt nicht so einfach, glaube ich, für dich.
Da, wenn du ja, das, wenn man sich in die Situation, natürlich versetze ich mich in diese Situation in dem Moment. Und ja, das war, das zieht dir den Boden unter den Füßen weg, so eine Nachricht. Und du hast das Gefühl, du verlierst, es ist ein Verlust, es ist ein riesiger Verlust. Für meine Eltern noch viel mehr, weil sie ja den Hof auch die letzten 30 Jahre betrieben haben, viel näher dran. Ich war ja nicht da, ja, ja, genau. Und mein Vater kennt ja jede Stufe, jedes Knarzen, jedes Geräusch, wenn so ein Hof, auch wenn er verzwickt gebaut ist, ja, du stehst irgendwo und irgendwo hörst du ein Geräusch, du weißt genau, wo es herkommt, du weißt genau, was es ist, ja. Und auf einmal ist das alles nicht mehr da. Und dann war einerseits das große Glück, dass das Wohnhaus noch gerettet werden konnte, weil wenn das auch weg gewesen wäre und du nicht mal ein paar Socken hast und keine Erinnerungen, keine Bilder und keine Dokumente und nichts mehr.
Das war eine ziemlich knappe Sache. Ne?
Weil es war äußerst knapp. Ja. Zeigt,
Philipp, siehst du das noch?
Ja. Ja, man sieht die Brandspuren noch hinten an dem Gebäude, also man sieht, das waren wahrscheinlich keine 1-2 Minuten, die dazu geführt hätten, dass es hier anders ausgegangen wäre. Und es ist ein Wunder bis heute, dass es so gekommen ist. Es ist wirklich, man muss es fast schon als Wunder bezeichnen, denn meine Schwester war zufällig an dem Tag hier. Die hat zu dem Zeitpunkt in Österreich studiert, hatte Prüfungszeit, hat aber auch Geburtstag gehabt und war deswegen hier in Deutschland, war auch noch hier bei uns am Hof. Manchmal übernachtet sie auch bei Freunden oder in unserem Haus in Saal. Und sie hat eben hier übernachtet und hat nicht in dem Zimmer geschlafen, in dem sie sonst immer schläft, sondern in ihrem alten Kinderzimmer, weil einen Tag zuvor ein Woofer da war, den sie noch treffen wollte, und der hat hier übernachtet, noch einen Tag, der war zu Besuch da. Der war in der Nacht aber schon weg, das heißt, sie hätte in dem Zimmer, wo sie sonst immer schläft, auch schlafen können, es war frei. Hat aber trotzdem in ihrem alten Kinderzimmer geschlafen, und das war Glück Nummer eins, dass sie da war und dass sie in diesem Zimmer geschlafen hat. Denn der Brand ist nachts ausgebrochen um 1:30 und sie lag im Bett und konnte nicht einschlafen, weil ihr die ganzen Prüfungen durch den Kopf gingen. Und irgendwann nimmt sie Rauchgeruch wahr. Das heißt, unten in dem Zimmer, wo sie geschlafen hätte, hätte sie es gar nicht mitbekommen, weil da kein Rauch eingedrungen wäre. Hier oben ist es durch das Ziegeldach mehr oder weniger über die Etage hier reingedrungen und hat dazu geführt, dass sie aufgestanden ist und guckt zum Fenster raus und sieht hinten schon den kompletten Stall in Flammen stehen. Rennt rüber zu meinen Eltern ins Schlafzimmer und brüllt nur: Der Hof brennt! Und mein Vater sagt, er hat diese Stimme von ihr, war für ihn plötzlich so die Gewissheit, da ist nichts mehr zu halten, das ist vorbei, das ist rum. Sie können froh sein, dass sie es überlebt haben. Die Eltern dann mit Schlafanzug runtergerannt in die Gummistiefel rein und haben versucht zu retten, was die Mama völlig verzweifelt mit dem Gartenschlauch. Ja? Der Vater hinten rumgerannt, versucht an dem brennenden Stall Türen aufzumachen, dass die Schweine rausgehen. Aber die Schweine gehen da nicht raus, weil wenn die drin im Stall sind und sehen draußen Feuer, geht kein Tier raus durchs Feuer ins Freie, die bleiben drin. Und das war furchtbar. Und Annalena hat total, die hat so geistesgegenwärtig reagiert. Die hat nämlich den Notruf abgesetzt. Meine Eltern wollten nur retten, die sind runtergerast und wollten, ja. Und dann dauert es nicht lange, eine Feuerwehr nach der anderen. Das waren ja insgesamt, ich glaube, über 250 Feuerwehrleute hier, die nicht genügend Wasser hatten. Dann haben umliegende Bauern haben dann Wasser herbeigefahren mit riesigen Fässern, um den Brand zu löschen. Und dann komme ich am nächsten Tag, ich hatte noch am nächsten Tag einen Termin, an dem Tag nach dem Brand noch einen Termin in Berlin, bin am Abend erst hergekommen und habe das gesehen. Und das sah aus wie eine Hollywood-Kulisse. Du hast gedacht, das sei irgendwie so alles perfekt angeordnet und inszeniert worden. Und drehst dich rum, guckst zum Haus und siehst das normale Wohnhaus da stehen, denkst, eigentlich alles wie immer. Und drehst dich wieder um 180 Grad und fragst dich, wo du bist. Und das war, ja, ich würde mal behaupten, das einschneidendste Erlebnis in meinem Leben, ja. Was eben dann dazu geführt hat, zu der Frage, wie geht es weiter mit dem Hof? Und
weil eigentlich war ja was anderes dann geplant.
Genau.
Frankfurt, die Nachfolge des
Der Firma.
Ja. Und wie lange hat da so ein Reifprozess in dir stattgefunden, bis du dann gesagt hast, oder auch bis du das gebraucht? Also ich glaube, man braucht auch eine enorme Zeit, um das zu realisieren, um das zu verarbeiten. Also bist du erstmal in Schockstarre. Also
jeder, noch, oder? Ja, also noch im März 2016 war ich fest davon überzeugt, die Firma Pro Natur zu übernehmen. Und wir hatten vom Brandtag bis dahin, ich habe natürlich gemerkt, den Eltern ging's ganz schlecht. Meine Mutter hat bei jedem Besuch geheult, die hat es rausgelassen, die ganzen Emotionen. Mein Vater hat es versucht, vielleicht auch zu überdecken und stark zu sein und ist jeden Tag draußen rumgerannt und hat versucht, den Hof neu zu planen wieder, und obwohl überhaupt nicht sicher war, für wen, für was. Er war fast 60 zu dem Zeitpunkt, und einen Hof neu aufzubauen mit knapp 60 ist keine gute Idee. Und dann hatten wir erst nach außerfamiliären Lösungen gesucht, dass man vielleicht eine Familie findet, eine Junge, die hier mit dazugeht mit meinen Eltern und den Hof dann zusammen aufbaut und ihn weiterführt. Und dann aber auch vielleicht einen Freundeskreis bildet, mit meinen Eltern vielleicht einen Verein gründet oder irgendwas, die den Hof dann als Verein gemeinsam aufbauen. Und solche Überlegungen und auch Gespräche wurden dahingehend geführt. Und wir hatten als Familie eigentlich erst im Sommer 2015 das erste Gespräch über die Zukunft des Hofes. Da saßen wir zum ersten Mal am Tisch mit meinen Geschwistern. Und da war, ja, ich habe ja zwei Geschwister noch, einen jüngeren Bruder, also deutlich jünger, 14 Jahre jünger, und eine Schwester, die 4 Jahre jünger ist wie ich. Und beide, und auch ich damals, zu dem Zeitpunkt, haben wir alle gesagt, toll, was die Eltern da machen am Hof. Spitze, finden wir toll, möchten mit dem Hof verbunden bleiben, möchten Ideen und Input reingeben und helfen, wo es geht. Aber ans Übernehmen hat keiner gedacht zu dem Zeitpunkt. Und dann, als es meinem Vater nach dem Brand immer schlechter ging, psychisch, hat er dann ein, zwei Monate nicht mehr geschlafen. Und dann war klar, das Ganze ist ganz, ganz krass und auch schwierig. War er in der Klinik. Und dann hat die Situation, die wurde immer angespannter. Dann sagte mein Chef in Frankfurt zu mir, du musst jetzt Verantwortung daheim übernehmen. Das ist deine Aufgabe.
Aus Frankfurt quasi gemerkt in deinem täglichen
Arbeit? Nee. Wir hatten eine Beziehung, eine private und eine sehr persönliche Beziehung. Also wir haben uns über sehr, sehr viele Themen ausgetauscht. Er kennt die Familie gut, er war auch ein paar Mal hier gewesen und hat es natürlich immer wieder mitbekommen, hautnah. Und das Verrückte war eigentlich zu dem Zeitpunkt, er hatte im Oktober, das heißt vor dem Brand, einen Monat vor dem Brand, hatte er plötzlich Lähmungserscheinungen in den Armen. Und durch diese Lähmungserscheinungen, die er in den Armen hatte, musste er operiert werden. Und die Operation ist nicht so gelaufen wie gewünscht. Und er war ans Bett erstmal gefesselt, monatelang. Und das war auch zu der Zeit nach dem Brand. Und da hatte ich plötzlich zwei Menschen, die ein Lebenswerk aufgebaut haben, die ihr Leben lang gegen den Strom gekämpft haben. Mein Vater macht ja hier auch wirtschaftet ökologisch seit 1989, also 30 Jahre. Und mein Chef 40 Jahre mit dem Thema Umwelt und Naturschutz. Und zwei Menschen, die plötzlich das nicht mehr weiterführen, so nicht mehr weiterführen können. Und ich muss mich für eins von beiden entscheiden.
Für deine eigene persönliche Karriere oder für das Lebenswerk deiner Eltern? Das waren dann so die...
Ja, so könnte man es sehen. Und dann sagte mein Chef zu mir, ich müsse jetzt Verantwortung übernehmen daheim, und dachte, ich könnte von Frankfurt aus diesen Hofaufbau hier steuern, mitbegleiten, koordinieren, wie auch immer.
Wenn man das, also jetzt im Nachhinein, wenn jetzt man das Projekt sieht...
Also es ist, es wäre wirklich völlig absurd gewesen, ein Himmelfahrtskommando. Nein, daran wäre ich zerbrochen, das wäre gar nicht gegangen, weil ich arbeite ja letztlich nicht 100%, sondern 120, also wie Selbstständige auch, also wie das viele machen. Und da habe ich mich dann auf diesen Satz hin von ihm zum ersten Mal ernsthaft mit der Frage beschäftigt, könnte ich mir das vorstellen? Und das fühlte sich plötzlich irgendwie immer reeller an.
Das war 2016?
Ja, im Frühjahr dann. Im Frühjahr dann, so im Februar, März eher, ja. März, April. Und dann habe ich Rebecca gefragt, was sie davon hält. Und
weil sie wäre dann auch, oder ist ja quasi komplett davon betroffen und aus einem ganz anderen Fachgebiet, ne? Also das ist ja...
Ja, sie ist in der Stadt aufgewachsen. Sie hat zu Bauernhof überhaupt keinen Bezug, keinen Kontakt. Sie hat hat keine bäuerliche Vorerfahrung oder landwirtschaftliche Vorerfahrung. Und dann sagte sie, eigentlich können sie sich nichts Schöneres vorstellen, als Biobäuerin zu werden.
Ich glaube, das ist einer der schönsten,
die du in dem Moment hören kannst, oder? Das war Wahnsinn. Also das, ich hatte mir vielleicht vorstellen können, dass ihr das vielleicht auch gefallen würde, aber dass sie das so deutlich sagt, nicht. Und das hat mich natürlich umgehauen und dann habe ich mich wirklich ernsthaft so auch so selber zu dieser Entscheidung hin nicht gerungen, sondern mich so leiten lassen. Und es fühlte sich mit jedem Tag, den ich auf die Arbeit gefahren bin, dann immer besser an, bis ich irgendwann an dem Punkt war und gesagt habe, wir machen das. Und es war für meinen Chef nicht einfach.
Weil er ja auch irgendwie für seine Firma, für sein Lebenswerk eine Idee hatte.
Ja.
Ein Christian, der da motiviert war, der da irgendwie Talent, Potenzial gezeigt hat in seinem Gebiet, wo er eine Nachfolge gefunden hat. Und jetzt für...
Ja, das war wirklich schwer für ihn. Und es ist auch noch schwer für ihn. Und aber es war ein Punkt, in dem ich eine Entscheidung treffen musste für die Familie, für mich. Und jetzt bin ich 2,5 Jahre hier und bereue eigentlich keinen einzigen Tag, den ich hier bin.
Ich habe Rebecca ja vorhin am Hof quasi bei der Arbeit kennengelernt. Sie stand da zwischen den Ferkeln, hat da irgendwie, ich glaube, gerade gefüttert und so super herzig irgendwie noch mit Getreide eingesaut. Ach, hi Philipp, grüß dich. Also ich glaube ja, und du ja, dann hast mich ja dann auch über den Hof geführt, wie ihr das, also bei Rebecca habe ich es jetzt nur ganz kurz mitgelebt, aber das war so intensiv, die Atmosphäre, wie sie das rübergebracht hat und bei dir auch, wie du mich über den Hof gebracht hast. Also man merkt, da steckt mehr als alles von euch drin. Also komplette Herzblut ist da, steckt in diesem eurem Projekt, in eurem neuen Lebenswerk, auch für deine Eltern drin. Das, also spürt man.
Also Rebecca hat sich da in ein Thema jetzt nicht nur, es ist ja kein Thema, es ist ja ein ganzes Leben, es ist die Arbeit, es ist letztlich alles. Ich habe schon das Gefühl, dass sie auflebt, dass ihr das richtig, richtig, richtig Freude macht und Spaß macht auch. Auch wenn es nicht immer leicht ist, aber wer kann von seinem Leben behaupten, dass es immer leicht ist? Also da muss einem ziemlich viel scheißegal sein.
Ja.
Und das freut mich natürlich ungemein und ich weiß, dass das größte Glück, das ich habe, ist Rebecca, denn ohne sie könnte ich das alles hier nicht machen, das ist auch klar.
Ein Dank auf die Anzeige und die Matratze.
Ganz genau, ohne Matratze, wie gesagt, merken, wenn man wirklich jemand Wertvolles sucht, Matratzen zum Verschenken anbieten, vielleicht klappt's.
Ja. Aktuell funktioniert es ganz gut. wow.
Ja.
Und dann seid ihr jetzt, also vor 2,5 Jahren?
Ich bin dann erst noch, also der Brand war ja 2015, dann die Entscheidung im April. Meine Mutter war wahnsinnig erleichtert. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt noch in der Klinik, den haben wir da besucht. Da saßen wir dann in der Stadt dann zum Essen. Und das war...
Ich glaube, das ist dann das komplette... Also wenn ich jetzt mal kurz deinen Ausdruck, also deine Gefühlslage sammeln kann, dass der Anruf im November 2015 war, glaube ich, der komplette Schock, auch was wie deine Eltern dann selbst komplett schockiert waren. Und dann der Moment 2016, wo du ihnen dann sagst, ich komme wieder und ich helfe euch dabei, den Hof wieder aufzubauen, wir machen da was gemeinsam, ist, glaube ich, dann genau... die andere Seite. Mhm. Also wenn ich das jetzt aus deinem Gesichtsausdruck ein bisschen...
Mein Vater hat immer wieder gesagt, Christian, du weißt, das war auch in Frankfurt, dann noch nach dem Brand hat er uns mal besucht und dann sagte er, du weißt, unsere Tür ist immer offen, du kannst jederzeit kommen und und dann habe ich ihm immer wieder gesagt, Dietmar, nein, ich habe mich entschieden für Frankfurt, habe ich ihm so gesagt. Ja, aber falls doch mal, na, du weißt, ja. Und dann sind wir da ihn besuchen gefahren und das ist schon heftig, wenn man dann plötzlich seine Eltern oder in dem Fall meinen Vater in einem Zustand gesehen habe, wo man dann denkt, der ist dann gar nicht mehr so richtig erwachsen, sondern eher wieder so kindlich ein bisschen, aufgrund des schlimmen psychischen Zustandes. Und er hat sich wahnsinnig gefreut, aber ich habe auch gemerkt, das brauchte total. Es war für ihn jetzt nicht
eine enorme Erleichterung, oder?
Nein, eben nicht. Ich dachte auch, es führt bei ihm sehr schnell zu so einem Abfallen des Ballastes und so einer Freude und dass diese Krankheit, diese Depression wieder aufhört. Und es hat aber doch noch einige Monate gedauert, bis das Ganze dann wieder weg war.
Also bis er das auch realisiert hat, was das ja bedeutet, also was dann da.
Ja, und bis es ihn vor allem wieder in einen Gesundheitszustand gebracht hat, dass man sagen kann, ja, es ist wieder wie vorher. Und aber du hast schon recht, das ist interessant, dass diese beiden Pole, erst seine Nachricht an mich und dann meine Nachricht an ihn. Beides mal extrem, ja?
Ja, also ich kann mir aus meinen jungen Jahren jetzt irgendwie nichts Extremeres vorstellen. Mhm. Wenn einmal auf der einen Seite das Lebenswerk der Eltern echt vor dem Nichts steht.
Ja, es war aber auch, ich muss sagen, ich konnte auch irgendwann nicht mehr. Ich war, bis ich die Entscheidung da getroffen habe und dann oder noch in der Meinung war, es muss weitergehen in Frankfurt, aber ich war so ratlos.
Aber wie kannst geht du dann eigentlich auch Frankfurt genießen in dem Moment? Also bist du dann vom Kopf her oder also komplett in Frankfurt in dem Moment, wenn du
Nein.
weißt, in Junkershausen, im Nabel zwischen Rhön und dem
Kraftfeld? Nein, du bist dann schon, natürlich kann die Arbeit dann ganz schön auch ablenken, aber man ist in Gedanken eigentlich voll dabei. Also das ist, und vor allem, ich möchte nicht wissen, was unterbewusst abläuft ja. in dem Moment in einem. Ne? Nicht bewusst, weil man Sachen arbeitet, sondern was sonst noch so weiterspielt oder spielt. Ja, das ja, und da war der Druck dann so groß, weil das Schicksal einfach die Pistole auf die Brust hält und sagt, so Kollege, jetzt musst du dich entscheiden. Und mit der Entscheidung ist so ein Ballast abgefallen. Das war unglaublich. Das war so erleichternd. Ich bin immer jeden Tag mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren, so eine Viertelstunde nach Sachsenhausen. Und ich bin plötzlich ganz anders gefahren. Vorher war ich so total verklemmt und beklemmt und auch blockiert, ja auch mental blockiert. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie das alles so abfällt an Ballast. Und das war super, das war toll, das war toll.
Jetzt kannst du den ganzen Ballast, der da von dir abgefallen ist, kannst du in dein neues Herzensprojekt, in dein Lebensprojekt quasi reinstecken und beziehungsweise hast du ja jetzt auch schon super genial. Wir haben vorhin mal auf deinen Bauplan oder das Konzept, was du eingereicht hast, geschaut. War alles im Zeitplan, Juli 2019, also jetzt vor ein paar Monaten, hast du es komplett abgeschlossen gehabt. Aber dass die ganze Energie, die da als Ballast quasi abgefallen ist, dann dafür kompensieren können.
Ja, das kann man so sehen, wobei das natürlich ein Zeitraum ist von jetzt 2,5 Jahren. Oder beziehungsweise wir haben davor auch schon mit den Planungen begonnen. Ich bin ja noch ein Dreivierteljahr in Frankfurt geblieben nach der Entscheidung. Ich bin ja nicht sofort gegangen im April, Mai, sondern ich bin noch bis Ende des Jahres geblieben, weil ich meinen Chef auch nicht hängen lassen konnte. Mhm. Er hatte Aufträge, wir hatten noch Beratung zu machen. Also bin ich quasi noch ein Dreivierteljahr geblieben, habe parallel schon jedes Wochenende hier gewesen oder halt oft hier gewesen, um dann ja die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ja, und klar war auch, das Zurückkommen macht keinen Sinn ohne eine Hofübergabe.
Und das ist, glaube ich, der interessanteste, oder also für mich jetzt, also was auch noch so ein unterbewusster Konflikt oder sein könnte, wenn du als junger Mensch dann wieder zu Hause quasi einziehst, wo du ja erstmal selbstständig warst, wo du selber gewohnt hast, wo du dein eigenes Leben aufgebaut hast, und dann gehst du wieder in das Ökosystem Eltern rein. Und das irgendwie auch im selben Haus, deine Eltern oder deine Mom wohnt unten, ihr wohnt oben, irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist, glaube ich, auch dann nochmal so eine Herausforderung, neben so einem Riesenprojekt, was einen Hof aufzubauen, oder?
Definitiv. Also ich glaube, dass sowas in vielen Fällen tödlich enden kann. Jetzt übertrieben. Ich sag, also ja. Man mag sich nur mal vorstellen, man zieht wieder zu seinen Eltern.
Ja.
In sein altes Biotop zurück. Man hat vorher einen eigenen Weg gehabt. Und man ist dann doch, du kannst machen, was du willst. Du bist dann trotzdem immer noch auch ein Stück weit Kind auch wieder, ja. Und in unserer Situation, das bewundere ich an meinem Vater, dass der wirklich schon vor dem Brand auch immer gesagt hat, wenn er den Hof mal übergibt, dann hilft er macht den ersten Knecht, er hilft mit, wo er kann. Und solange es ihm Spaß macht und Freude macht, und es macht, er ist Bauer mit Leib und Seele, Aber er drängt sich jetzt nicht auf. Und es ist auch nie so gewesen, dass er jetzt irgendwelche Entscheidungen alleine getroffen hätte, sondern wirklich uns hat machen lassen. Und da ziehe ich wirklich einen Hut vor. Eine Herausforderung ist aber natürlich trotzdem, mit seinen Eltern im gleichen Haus zu wohnen, am gleichen Ort zu arbeiten, in der gleichen, ich sage jetzt auch mal, im gleichen Unternehmen oder im gleichen Betrieb, dann auch noch
in einer anderen Rolle.
In einer anderen Rolle, nämlich in der Rolle, dass du deinen Eltern, dass du
auf einmal sagst, was die machen. Also
ja,
überspitzt gesagt.
Überspitzt gesagt, ja. Aber ja, das ist halt eine komplett andere Konstellation, wie man sonst üblicherweise kennt. Es ist vielleicht noch in Familienbetrieben so, die jetzt auch nicht unbedingt landwirtschaftlich sein müssen, ja.
Aber selbst da ist es ja auch vorgeplant. Also da hast du ja irgendwie im Unterbewusstsein hast du es drinne. Ich übernehme den mal, den Hof, ich komme wieder und ich bin jetzt mal zum Ausflug irgendwo, um mich weiterzubilden, um andere Eindrücke zu bekommen woanders. Aber das ist befristet. Und so ist es ja wieder spontan gewesen bei dir.
Mhm.
Das bei euch dann mit Rebecca ja auch.
Ja, das zum einen und zum anderen, du hast dann in der Landwirtschaft, wenn du in einem Büro sitzt, da kann es regnen, schneien, da kann es heiß sein, oder da schwitzt du vielleicht oder frierst ein bisschen. Ja? Aber du bist dem Wetter und dem ganzen Außenrum lange nicht so ausgesetzt. Du hast mit Tieren zu tun, wo viele Sachen passieren können, die du nicht rechnest. Das heißt, viele, viele Unbekannten an vielen, vielen Stellen. Und das macht Landwirtschaft so wahnsinnig aufregend und so unglaublich spannend. Weil immer irgendwas Neues, was anderes, mit dem du nie rechnest. Mein Vater sagt immer zu mir, oder fragt mich jedes Jahr, wie machen wir das in dieses Jahr mit der Bodenbearbeitung? Dann denke ich mir, um Himmels Willen, das kann doch nicht sein. Der macht doch schon seit 50 Jahren Bodenbearbeitung. Was fragt denn der mich überhaupt noch? Ja, aber trotzdem, weil jedes Jahr ist anders. Komplett anders. Und du machst es immer wieder anders. Und ja, deswegen ist Landwirtschaft eigentlich dann so ein unheimlich vielfältiger, toller Bereich.
Ja, vorhin, ja. Ich durfte erstmal Traktor fahren, ganz im ersten Gang, mit Anhänger aber.
Also ja, mit Anhänger ist klar, sollte ja. Schon mal, war schon was drauf, ja, schon 5 Tonnen bewegt, gefahrt, ja. Ich mal
zum Praktikum vorbeikommen da, ja. Also, weil es ist mega faszinierend, also, wie vielfältig das ist, wie allumfassend es auch ist. Also es ist ja nicht irgendwie, ich setze da jetzt mal einen Stall hin und setze da irgendwie ein paar Schweine hin und die machen da mal irgendwie was und es wird schon irgendwie, sondern es ist ja viel, also viel komplexer, das ganze Konstrukt. Dann musst du nicht nur, haben wir vorhin drüber gesprochen, nicht nur den Status quo, wie machst du es jetzt, was ist aktuell irgendwie richtig, sondern wie machst du es auch in Zukunft, nicht die nächsten 10, 20 Jahre, sondern generationsübergreifend. Wie können die mit dem, was ich heute baue, auch in der nächsten Generation noch wirtschaften. Da kommt dann, glaube ich, wieder dieses Visionäre, was du von deinem Erstjob in Frankfurt, glaube ich, also wenn ich, ja, deswegen sage ich, ja, die Puzzleteile, ja, kommen so ein bisschen zusammen, aufgenommen hast, wieder zu tragen. Dann die Art und Weise, was mache ich, wo setze ich in der Wertschöpfung an, wusste ich auch nicht, als Banker oder als Betriebswirt. Klar kenne ich das irgendwie, aber wo man da ansetzen kann, das heißt von der Zucht beziehungsweise noch früher, bis hin zur, keine Ahnung,
Erklärstur,
Mast und dann bis hin zum Schlachten, dann, ne?
Mhm, genau.
Ja, 3 Wertschöpfungsketten oder Stufen.
Ja, ja, also man würde es konventionell, in der konventionellen Fachsprache bezeichnen als Zucht, Aufzucht und Mast. Die Zucht, das ist quasi die Muttersauen mit den kleinen Ferkeln. Die Aufzucht sind dann, wenn die kleinen Ferkeln von ihrer Mutter nach 20 Tagen, habe ich dir erzählt, getrennt werden. In der ökologischen Tierhaltung oder Schweinehaltung sind es doppelt so viel, 40 Tage. Und dann kommen sie in die sogenannte Ferkelaufzucht. Und dann kommt der Bereich, wo man von der Mast spricht. Ein Begriff, der eigentlich furchtbar ist. Und der mit Sicherheit auch, ich weiß nicht, inwieweit es den Begriff lange, lange noch geben wird. Vielleicht auch doch noch, ich weiß es nicht. Ja, und das sind eben diese 3 Bereiche, ja. Aber um vielleicht mal darauf zurückzukommen, es waren vielleicht so 2 große Bausteine. Einmal, dass ich von meinem Chef viel Übergeordnetes mitbekommen habe, ja, was Konzeptdenken betrifft. Ja, strategisch Konzeptdenken, auch was den Hof hier betrifft, die Eingrünung, die Auslaufflächen, die dann für die Schweine gemacht werden, das Gründach obendrauf und. Und
auf den 50 Wohnanlagen in Junkershausen mit
Dachterrasse.
Ja, mit Dachterrasse. Ich würde einziehen, aber ich glaube, ist nicht für mich ausgelegt.
Nee. Das ist, das, obwohl, das wäre ja auch eine Idee, ne? Dass man dann mal in einer Bucht übernachten kann,
ja,
um dann mal nachts stimmt, so mitzubekommen, ne? Welche Geräusche in so einem Stall dann da eigentlich alles so herrschen.
Weil es, ne? Ja, enorm ruhig ist.
Ja.
Also das ist mir so, ja. Und ist sehr geruchsneutral. Also man,
ja, man riecht fast nichts und ja. Die Tiere sind auch wahnsinnig ruhig. Also das ist, hängt vielleicht auch mit, ja, unsere Familie ist jetzt vielleicht nicht die allerruhigste Familie. Wir haben schon alle wegen Hummel im Hintern, aber... die Tiere sind unheimlich entspannt. Also da sieht man auch, dass diese Umgebung, die wir...
Expertenrat, woran erkennt man es? An dem wackelnden...
Ringelschwanz, Schwanz beobachten. Wenn man den Schwanz von einem Schwein beobachtet und der immer schön am Kringeln und am Bewegen ist und hin und her geschlagen, dann weiß man... Dann geht's den Schwein gut, ja.
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 Ich glaube, wir haben jetzt schon... Wir gehen jetzt auf die Dreiviertelstunde zu. Wir könnten jetzt noch deutlich länger machen, aber ich glaube, wir machen einfach einen zweiten Teil dazu, wo du dann mal ein bisschen dazu erzählst, was, wie ihr das dann aufgebaut habt, mehr über das Projekt, und jetzt haben wir eher über dich als Mensch, die Geschichte von dir gesprochen, wie du von Junkershausen über Kassel, Wien, Frankfurt wieder nach Junkershausen gekommen bist, und jetzt, oder in der zweiten Teil würde ich vorschlagen, wenn du Lust drauf hast, sehr gerne, dass wir da mal drüber sprechen, was du jetzt in Junkershausen aufgestellt hast, was du machst, was du anders machst als andere. Mhm. Ich habe in dem Erstgespräch, was wir letzte Woche hatten, hast du mir erklärt, Philipp, Bio ist nicht gleich regional und regional ist nicht gleich Bio. Ich dachte, was erzählt er mir da? Wie kriegst du das jetzt sortiert? Aber jetzt, dank der kleinen Führung, habe ich so ein bisschen, glaube ich, greifen können, wovon du sprichst. Aber ich glaube, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Auch was es bedeutet, Landwirt zu sein. Mhm. Vor allem in Junkershausen, auch wenn es der Nabel zwischen dem Grabfeld und der Rhön ist. Was da für strukturelle Schwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, ein Vertrieb nach Merichstadt, Bad Königshofen, Bad Neustadt ist nicht irgendwie ausreichend, um eure Existenzen da irgendwie oder den Hof zu bewirtschaften, dass ihr da.
Ja, also man muss sich da schon ein bisschen was einfallen lassen auch. Und das auch ein Stück weit auch modern so machen, dass ja, die Menschen auch verstehen, was wir hier machen und warum wir das machen. Das ist, glaube ich, mir das Wichtigste. Was treibt uns an?
Ich hatte im ersten Podcast, den ich aufgab, mit Eddie Thomas aus Nüdling, der ist ja auch Landwirt, auch mit einem enormen Energie, die er da irgendwie an den Tag legt. Ähnlich spüre ich das auch bei dir oder bei euch beiden, also zwar mit unterschiedlichen Ansätzen, glaube ich, aber ihr seid super energiegeladen und ihr habt irgendwie eine Vision, die ihr vorantreibt. Und er hat auch gesagt, er würde gerne die Landwirtschaft näher an die Stadt bringen. Weil er meint, als Landwirte habt euch ziemlich lange davon entfernt, von der Stadt, also von den Endverbrauchern. Und die wissen gar nicht mehr, was ihr macht. Also er sagt, wenn ihr jetzt irgendwie Edeka oder so einkaufen geht und das Fleisch da sieht, niemand weiß, was da hinten dran für eine Wegstrecke liegt. Mhm. Und dass da irgendwie die Landwirtschaft sich wieder präsenter macht, wodurch dann auch, denke ich, Preise wieder in einem ganz anderen Kontext stehen, was für ein ganz anderes Gespür dafür, auch was Fleischkonsum angeht, ich glaube, wo das auch viel sensibilisiert. Wo er so eine Idee hat, das könnte ich mir bei dir auch
vorstellen. Also die Industrialisierung der Landwirtschaft hat so gravierende Auswirkungen gehabt auf Grundwasser, auf Artenvielfalt, auf Bienen, auf Vögel, auf die Abhängigkeit von Landwirten, von Konzernen, die Produkte verkaufen, Spritzmittel verkaufen wollen, Düngemittel verkaufen wollen. Der Druck auf der anderen Seite, dass wir, kein Land der Welt hat einen so hohen Discounteranteil wie Deutschland. Kein Land. Und jetzt, wo der Brexit stattfindet, gerade aktuell und kommen wird,
mal gucken, was
geht Aldi, machen Aldi und Lidl in England in den nächsten Jahren hunderte neue Filialen auf. Und es ist in Deutschland wie in keinem anderen Land gelungen, Verbraucher glauben zu machen, dass wenn sie billig, nur wenn sie, dass sie dumm sind, wenn sie teuer viel Geld für Lebensmittel ausgeben, dass billige Lebensmittel vernünftig sind, dass man nicht viel Geld für Lebensmittel ausgeben sollte. Und das ist so absurd, dass wir reden hier über billige Lebensmittel, die angeboten werden von den reichsten Menschen in dieser Nation.
Ja.
Und das ist eigentlich völlig absurd. Ob das die Familie Schwarz ist, ob das die Familie Albrecht ist.
Ja, ja nicht Kaufland, ist Familie Schwarz, ne?
Und Lidl.
Und Lidl, genau. Ja. Und Albrecht-Brüder sind die Aldi Nord und Aldi Süd.
Genau, genau. Und das Ganze ist ein, ja, ist, da kommt man noch auf viel, viel mehr Detail, auf viel, viel mehr Punkte und Nebenaspekte eingehen. Aber ich glaube, dass man die Landwirte in eine Situation gebracht hat, die sie vielleicht, die für sie auch möglicherweise bequem war, weil dann hat man nur noch angebaut, geerntet, ist zur Bayer gefahren, hat es abgekippt. Dann kam es von Königshofen nach Schweinfurt in den Hafen, dort verladen auf Schiff und anschließend weg damit. Und hat Geld dafür bekommen und das war's. Und hat sich völlig entfremdet von seinen Kunden, von dem, von den Menschen, die diese Lebensmittel, das sind ja Lebensmittel, das sind ja, ja mehr als nur blanke Ware, die da liegt, sondern die haben eine Geschichte. Die wurden mit bestimmten Mitteln erzeugt.
Mit blauen
erzeugt.
Augen, mit anderen schönen Augen, so hast du mir eben deine Schweine vorgestellt. Schau dir mal das, die Augen von ihm
ja,
von
ja,
ihr
die,
hier an. Also.
Die eine Sau hat eben unheimlich hellblaue Augen, alle anderen dunkle und die hatte ganz hellblaue. Ja?
Ja.
Es sind Lebewesen, ja. Ja, die sind unterschiedlich.
Ja.
Und in ihrer Unterschiedlichkeit, so wie wir Menschen, toll. Ja? Gott sei Dank sind wir nicht alle gleich, wäre ja furchtbar. Und ja, das, das ja, ist eine Entwicklung, die da, ich habe jetzt mich dann während meiner Masterarbeit auch mit der Entwicklung beschäftigt, die dann die ökologische Landwirtschaft betrifft, nämlich die Konventionalisierung der ökologischen Landwirtschaft. Der ökologische Landbau gleicht sich dem konventionellen immer stärker an.
Das, ihr seid ja nochmal einen ganz anderen in der Biolandwirtschaft, richtig laienhaft, aber seid ihr schon, glaube ich, ganz, ganz oben an der Qualitätsskala, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder sogar darüber hinaus, vielleicht macht ihr sogar eine dritte Rubrik auf.
Ja, es ist schwierig. Ich könnte dir als Gegenfrage stellen, wie willst du Banken vergleichen? Das ist auch natürlich, kannst du nach gewissen Zahlen
da... Es gibt drei Bereiche. Es gibt die Genossenschaftsbanken, es gibt die Sparkassen und es gibt die Privatbanken.
Ja, und bei den Bauernhöfen gibt es dann die Ackerbauern, es gibt die Milchviehbauern.
Ja,
okay.
Ja.
Aber ja, das ist halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und ja, eine Entwicklung, die, glaube ich, langsam ins, also so wie Landwirtschaft sich entwickelt hat in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren, die wird so nicht mehr weitergehen. Und
glaubst du, dass diese aktuelle Bewegung, was Nachhaltigkeit angeht, Fridays for Future, das jetzt auch die Diskussion im Amazonas mit dem Regenwald, der brennt, auch betrieben durch eine konventionelle Landwirtschaft, Rinderlandwirtschaft, dass die Diskussion, die gerade aufkommt, dann eben solchen Themen zuspielt?
Das voll, volles. Also es vergeht ja kein Tag, wo nicht in irgendeiner Zeitung, in einem Heute-Journal, Tagesthemen, im Spiegel oder sonst wo oder in der Zeit ein Artikel drin steht über irgendein Thema, ob das Glyphosat ist, ob das Bienen sind, ob das Grundwasser ist, ob das kopierte Schwänze, Spaltenböden, Emissionen sind, Geruchsbelästigung, die Züchtung von Hühnern liegt in Hand von drei Konzernen, ja, und das sind Themen, wo viele Junge, wo ich der Meinung bin, viele Junge, die sich informieren darüber, einigermaßen Bescheid wissen, die da sagen, nein, das machen wir zukünftig nicht mehr mit. Wir wollen eine andere Zukunft.
Und das Thema fokussieren wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Danke, Christian, dass du auch so viele Eindrücke aus deinem Gefühlsleben, ich habe das im Gespräch gerade echt live gemerkt, also auch vor allem diese zwei Wendepunkte, dass du da so tiefe Einblicke uns hast geben lassen.
Ja, ich bin, wie ich bin. Ich kann weder cool bleiben noch jetzt völlig in Tränen versinken, aber es bewegt mich natürlich, weil es aufwühlt, ist klar. Ja,
aber es zeugt von einer enormen Stärke.
Wenn dem so ist. Toll.
Also so nehme ich dich jetzt wahr, auf jeden Fall.
Ja.
Mit der ganzen Energie.
Schön.
Danke dafür, sehr inspirierend, ein sehr energiegebendes Gespräch. Ich freue mich aufs nächste.
Ich mich auch. Danke, ja. Philipp.
Das war der erste Teil mit Christian. Den zweiten Teil gibt es nächste Woche bei Menschen und ihre Geschichten im Podcast. Damit ihr auch weiterhin am Laufenden gehalten werdet, drückt gerne auf Folgen bzw. abonniert den Podcast oder folgt uns auf der Facebook-Seite Rhön, meine Heimat. Ich freue mich auf euch.